Also, wenn du gerade mitten in der Vorbereitung für deine nächste Derma-Klausur steckst, dich auf die Formulatur vorbereitest oder vielleicht schon dein PG-Tertial in der Dermatologie absolvierst, dann ist unsere heutige Analyse exakt für dich konzipiert.
Absolut. Und wir lassen heute echt die oberflächlichen Basics hinter uns. Es geht um die harten Fakten.
Richtig. Unser Thema ist die atopische Dermatitis, im klinischen Alltag ja oft pragmatisch Neurodermitis genannt. Und unser Ziel für diesen medizinischen Exkurs ist eine extrem detailreiche Übersicht für dich.
Wir wollen dir das Rüstzeug geben, das dir am Patientenbett und in der Prüfung wirklich weiterhilft.
Genau. Und der wichtigste Paradigmenwechsel direkt zu Beginn: Wir sprechen hier nicht einfach über ein bisschen trockene Haut. Das ist ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Genetik, massiven Barrieredefekten und einer tiefgreifenden immunologischen Dysregulation.
In der Literatur nennt man dieses Zusammenspiel den atopischen Amplifikationszyklus. Und um den zu verstehen, müssen wir uns zuerst die Genetik ansehen. Die genetische Prädisposition ist hier nämlich gewaltig.
Wenn man sich da die Zwillingsdaten anschaut, das ist schon enorm. Wir haben bei eineigen Zwillingen eine Konkordanzrate von 0,72 bis 0,77.
Das ist ein massiver Wert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zweieige Zwillinge nur bei etwa 0,15 bis 0,23 liegen. Da sieht man diese extreme genetische Last.
Und auf molekulärer Ebene rückt da vor allem eine ganz spezifische chromosomale Region in den Fokus. Das ist die Region 1Q21.
Exakt. Das ist der sogenannte epidermale Differenzierungskomplex. Da liegt quasi der Bauplan für die Proteine, die unsere Hautbarriere strukturieren.
Und das absolute Schlüsselwort für jede deiner Prüfungen ist hier die Loss-of-Function-Mutation im Profilagrin bzw. Filagrin-Gen. Diese Mutation erhöht das Risiko direkt um das Dreifache.
Um sich das bildlich vorzustellen, stell dir die Epidermis einfach wie eine Backsteinmauer vor. Die Keratinozyten sind die Ziegel und Proteine wie Filagrin bilden zusammen mit Lipiden den Mörtel.
Normalerweise bündelt Filagrin ja die Keratinfilamente im Stratum corneum. Wenn dieses Protein jetzt durch die Mutation fehlt oder defekt ist, dann verliert diese ganze Mauer ihre Stabilität.
Ja, und der Mangel an Filagrin hat noch weitreichendere biochemische Konsequenzen. Filagrin wird in der Hornschicht normalerweise zu sauren Metaboliten abgebaut, unter anderem zur Urokaninsäure.
Und diese Säuren sind elementar wichtig für den sauren pH-Wert der Haut.
Richtig. Fehlfilagrin kippt das komplette Milieu. Der pH-Wert im Stratum corneum steigt an, das Milieu wird alkalischer und das aktiviert dann Serinproteasen, wie beispielsweise bestimmte Kallikrene.
Diese Proteasen verhalten sich dann hochgradig destruktiv, oder?
Absolut. Sie beginnen sofort, die Lipide der Barriereschicht abzubauen. Gleichzeitig wird die Sekretion von schützenden Lamellenkörperchen blockiert. Wir sehen da eine ausgeprägte Dysregulation in der Ceramidzusammensetzung.
Die Haut verliert dadurch dramatisch an der Fähigkeit, Wasser zu binden. Das klinische Korrelat dieses biochemischen Desasters ist dann der massiv erhöhte transepidermale Wasserverlust.
Genau. Der Patient präsentiert sich mit einer extrem ausgeprägten Xerosis cutis. Die Haut ist spröde, rissig und völlig durchlässig.
Durch diese löchrige Barriere dringen nun natürlich mühelos Umweltallergene, Irritantien und Mikroben ein. Die epidermalen Keratinozyten reagieren darauf wie ein Alarmsystem.
Sie schütten biochemische Notsignale aus. Primär sind das die Zytokine, TSLP, IL-25 und IL-33.
Und diese Botenstoffe wandern ins Gewebe und drängen die dortigen naiven T-Zellen dazu, sich in eine spezifische Richtung zu differenzieren. Wir sehen da diesen massiven TH2-Shift.
Die akute Phase der Entzündung wird also komplett von einer TH2-dominanten Immunantwort diktiert. Die Zytokine IL-4 und IL-13 übernehmen das Kommando.
Und was genau macht das mit den B-Zellen im Gewebe?
Sehr guter Punkt. IL-4 und IL-13 instruieren die B-Zellen zu einem Isotyp-Switch. Die B-Zellen stellen ihre Produktion um und schütten fortan massenhaft IgE-Antikörper aus.
Die inflammatorischen dendritischen epidermalen Zellen, kurz IDEC.
Richtig. Diese antigenpräsentierenden Zellen exprimieren hochaffine IgE-Rezeptoren, die sogenannten FcRI-Rezeptoren.
Das stattet sie quasi mit hochsensiblen Antennen aus. Sie binden winzigste Mengen eindringender Allergene, präsentieren sie sofort den T-Zellen und feuern die Entzündungskaskade wieder an.
Wenn wir uns diese akute Phase histopathologisch ansehen, finden wir das klassische Bild der Spongiose, also ein interzelluläres Ödem in der Epidermis. Flüssigkeit drückt die Keratinozyten auseinander, Desmosomen spannen sich auf, das Gewebe sieht aus wie ein Schwamm.
Wenn dieser Zustand dann bestehen bleibt, wandelt sich das Bild. Bei Chronifizierung sehen wir einen echten Phasenwechsel.
Ja. Zu den T2-Zellen gesellen sich dann zunehmend T1- und T22-Effektorenzellen. Das Zytokinmilieu wird zusätzlich von Interferon-Gamma dominiert.
Und dieses IFN-Gamma treibt die Proliferation der Keratinozyten an. Die Epidermis verdickt sich reaktiv, was wir am Patienten als vergröberte Haut tasten können. Aber während das alles abläuft, spürt der Patient vor allem eins: den Pruritus.
Der Juckreiz ist qualvoll. Er wird maßgeblich durch neurogene Entzündungsprozesse gesteuert. Emotionaler Stress führt über die Sympathikusaktivierung zu einer Überempfindlichkeit.
Nervenendigungen schütten Substanz P aus. Aber der absolute Hauptakteur, der Juckreizbotenstoff schlechthin, ist das Zytokin IL-33. Richtig?
Exakt. IL-31 bindet direkt an Rezeptoren der kutanen Nervenfasern und sendet ein ununterdrückbares Kratzsignal ans Gehirn. Der Patient kratzt sich, der mechanische Barriereschaden wird noch größer. Noch mehr Allergene dringen ein. Der Kreislauf schließt sich.
Das bringt uns zu diesem extrem spannenden Paradoxon. Wir haben Patienten mit einem völlig hyperaktiven Immunsystem. Aber warum sind Atopiker dann so extrem infektanfällig?
Die Erklärung liegt wieder im Zytokinmilieu. Die T2-Zytokine IL-4 und IL-13 unterdrücken ganz gezielt die Produktion unserer körpereigenen antimikrobiellen Peptide in der Epidermis.
Normalerweise produziert die Haut ja eigene Abwehrstoffe. Humane Beta-Defensine, das Katelizidin LL37 und Dermkaziden aus den Schweißdrüsen. Bei Atopikern ist diese Produktion quasi lahmgelegt.
Und genau in dieses Vakuum stößt ein alter Bekannter, Staphylococcus aureus. Die Haut wird massiv kolonialisiert.
S. aureus nutzt die Situation nicht nur, er verschärft sie. Er produziert bakterielle Superantigene, primär Enterotoxine.
Normalerweise muss ein Antigen über einen MHC2-Komplex präsentiert werden. Diese Superantigene umgehen das. Sie binden von außen direkt an den MHC-Komplex und den T-Zellrezeptor.
Das führt dann zu einer antigenunabhängigen, unkoordinierten Aktivierung von T-Zellen. Ein gewaltiger Zytokinsturm entsteht. Die Entzündung eskaliert, IL-33 schießt in die Höhe und der Juckreiz wird unerträglich.
Klinisch manifestieren sich diese ganzen Prozesse in einem sehr spezifischen, altersabhängigen Formenwandel. Das ist essentiell für deine Differentialdiagnostik.
Gehen wir das mal chronologisch durch. Säuglingsalter. Die Erstmanifestation beginnt meist nach dem dritten Lebensmonat mit dem klassischen Milchschorf, der Crusta lactea.
Nässende, elektrematöse Läsionen mit gelblichen Krusten. Befallen sind Gesicht, behaarter Kopf und die Streckseiten. Aber ein wichtiges Detail, die Windelregion bleibt meistens ausgespart.
Der Grund dafür ist faszinierend. Die Windel fungiert wie eine feuchte Kammer. Diese Okklusion hydratiert das Stratum corneum künstlich und kompensiert temporär den Filagrin-Defekt.
Absolut. Wenn du also beim Säugling ein Ekzem genau im Windelbereich siehst, denk sofort an Windeldermatitis, Candidose oder eine ekzematisierte Psoriasis.
Sehr guter Praxistipp. Dann der Übergang ins Kindes- und Jugendalter. Das Bild wandelt sich zum Beugenekzem, dem Eczema flexorarum.
Hals, Knie und Ellenbeugen sind jetzt betroffen. Die Haut ist eher trocken, schuppig und voller Kratzspuren.
Da tauchen ja auch oft diese zwei spezifischen Sonderformen auf. Zum einen die Dermatitis papulosa juvenilis.
Genau, die im angloamerikanischen Raum auch Sandbox-Dermatitis genannt wird. Kleine, stark juckende, lichenoide Pappeln, oft an den Streckseiten im Sommer.
Und die zweite Form, wegen der Eltern oft völlig in Panik in die Ambulanz kommen, ist die Pityriasis alba, das Pseudolecoderma atopicum.
Das sind diese feinen, kaum entzündlichen Schuppungen im Gesicht oder an den Oberarmen. Die wirken wie ein natürlicher UV-Filter. Wenn das Kind im Sommer braun wird, bleiben die Stellen hell. Das sieht aus wie ein Pigmentverlust, ist aber nur eine harmlose postinflammatorische Hypopigmentierung.
Im Erwachsenenalter verschiebt sich das Prädilektionsmuster dann nochmal. Beugen bleiben oft betroffen, aber charakteristisch sind Läsionen an den Lidern, perioral, und die sogenannte Head-Neck-Shoulder-Dermatitis.
Und diese Head-Neck-Shoulder-Lokalisation ist extrem stark assoziiert mit einer Fehlbesiedelung durch Malassezia species, ein lipophiler Hefepilz.
Durch das jahrelange Kratzen sehen wir bei Erwachsenen zudem oft eine ausgeprägte Lichnifikation. Die Haut ist lederartig verdickt und es bilden sich diese stark juckenden Prurigo-Knoten.
Um all diese Bilder in der Klinik standardisiert zu erfassen, nutzen wir Diagnosescores. Sehr bekannt sind die Kriterien nach Hanifin und Reika. Da brauchst du 3 Haupt- und 3 Nebenkriterien.
Im deutschsprachigen Raum arbeiten wir auch sehr gerne mit dem Erlanger Atopie-Score. Dieser bewertet die klinischen Atopiestigmata. Das sind deine absoluten Blickdiagnosen für das nächste OSCE. Lass uns die mal durchgehen.
Am besten wie ein visueller Scan am Patienten. Wir starten bei den Augen. Da achtest du auf die Denny-Morgan-Falte. Das ist diese markante, doppelte Unterlidfalte.
Dann schaust du auf die Augenbrauen. Das Hertoge-Zeichen. Eine Rarifizierung der lateralen Augenbrauen, meist durch das ständige Reiben. Das Gesicht wirkt oft blass und wir sehen halonierte Augen, also dunkle Schatten um die Augen.
Am restlichen Körper provozieren wir dann den weißen Dermographismus. Streichst du bei einem Gesunden mit einem Spatel über die Haut, entsteht eine rote Linie durch Vasodilatation.
Beim Atopiker führt die paradoxe Regulation zu einem Vasospasmus, also einer Gefäßverengung. Du siehst sofort einen deutlichen weißen Strich.
Und ein Blick auf die Handinnenflächen zeigt oft die Hyperlinearität, auch Ichthyosis-Hände genannt. Die Handlinien sind vergröbert und vermehrt.
Neben diesen Blickdiagnosen gehört natürlich die Allergiediagnostik dazu. Pricktest, die Bestimmung von spezifischen IgE, also der RAST, und bei Aeroallergenen der Atopie-Catch-Test. Aber hier müssen wir wirklich warnen, besonders vor unspezifischen Diäten.
Ein ganz wichtiger Punkt: Viele Patienten beginnen eigenmächtig strikte Auslassdiäten ohne echten oralen Provokationstest. Das birgt die enorme Gefahr eines Toleranzverlusts.
Das Immunsystem hält durch die kontinuierliche, niedrig dosierte Aufnahme von Nahrungsmitteln eine Toleranz aufrecht, unter anderem durch IgG4-Antikörper.
Streicht der Patient nun ein Lebensmittel komplett, gegen das nur eine klinisch stumme Sensibilisierung bestand, fallen diese blockierenden Antikörper ab.
Und bei der nächsten zufälligen Exposition dominiert dann plötzlich die IgE-vermittelte Reaktion. Die Diät provoziert also den Toleranzverlust, was bis zu lebensbedrohlichen Anaphylaxie führen kann.
Lebensbedrohlich ist auch das Stichwort für unsere Komplikationen. Die defekte Barriere ist ein offenes Tor. Die häufigste bakterielle Komplikation ist die Impetiginisation durch Saph aureus.
Das klassische Bild mit den honiggelben Krusten auf den Ekzemherden, das ist bakteriell noch gut beherrschbar. Aber dann gibt es den viralen Notfall.
Das Ekzema herpeticatum durch Herpes simplex Viren, das ist ein absoluter dermatologischer Notfall in der Ambulanz. Eine disseminierte Aussaat über große Areale der ekzematösen Haut.
Klinisch siehst du eine schlagartige Eruption von monomorphen, also gleich aussehenden, genabelten Bläschen. Die reißen schnell ein und hinterlassen hämorrhagische Erosionen.
Die Patienten haben oft hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten und sind in einem stark reduzierten Allgemeinzustand. Ich betone das so, weil hier ein lebensgefährliches Risiko für eine Herpesenzephalitis oder Sepsis besteht.
Wenn du dieses Bild siehst, wartest du nicht auf den PCA-Abstrich. Die systemische antivirale Therapie, meist Acyclovir intravenös, muss sofort gestartet werden.
Genau. Wenn wir diese akuten Notfälle abgewendet haben, greift im Alltag unser therapeutischer Stufenplan. Die absolute Grundlage ist die Basistherapie.
Syndets statt alkalischer Seifen und konsequent rückfettende Maßnahmen. Oft mit Urea, also Harnstoff, in einer Konzentration von 3-5%.
Aber Vorsicht mit Urea im Klinikalltag. Harnstoff brennt extrem auf offenen, akuten Läsionen. Besonders bei Kleinkindern führt das oft zu Tränen und massiver Ablehnung der gesamten Therapie. Da weichen wir auf rein lipidbasierte Pflege aus.
Reicht die Basistherapie nicht, gehen wir auf die antientzündliche Stufe. Topische Glukokortikoide, Klasse 2 oder 3, wie Prednikabat.
Sie wirken schnell, aber bei Langzeitanwendungen droht die gefürchtete Hautatrophie, da Kortikoide die Kollagensynthese hemmen. Die geniale Alternative sind hier die Calcineurin-Inhibitoren.
Tacrolimus und Pimecrolimus. Sie blockieren die T-Zell-Aktivierung, machen aber keine Atrophie. Sie sind ideal für das Gesicht, die Lider und den Hals. Sie triggern auch keine steroidinduzierte Rosazea.
Und sie ermöglichen uns das Konzept der proaktiven Therapie. Der Patient cremt nicht nur, wenn es akut brennt. Er appliziert das Medikament langfristig und symptomunabhängig, meist zweimal pro Woche auf seine typischen Problemzonen.
Das Ziel ist es, die subklinische Entzündung dauerhaft zu supprimieren. Das senkt das Rezidivrisiko enorm. Für schwere Fälle brauchen wir aber die systemische Therapie.
Traditionell nutzen wir Dacyclosporin. Die Leitlinien betonen hier oft eine Eingangsdosis von 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, um den Schub wirklich zu durchbrechen.
Aber der wahre Gamechanger, den du heute kennen musst, sind die Biologika. Das ist moderne Präzisionsmedizin.
Richtig. Wir haben T2-Inhibitoren wie Dupilumab, das IL-4 und IL-13 blockiert. Und wir haben Tralokinumab und Lebrikizumab, die spezifisch gegen IL-13 gerichtet sind.
Und dann noch Nemolizumab, das sich hochspezifisch gegen den Rezeptor von IL-31 richtet. Damit unterdrücken wir gezielt diesen extrem quälenden Juckreiz.
Die Therapie ist also längst molekular geworden. Wir blockieren exakt das, was den Zyklus antreibt.
Zum Schluss unserer heutigen ausführlichen Besprechung haben wir noch einen extrem faszinierenden evolutionären Gedanken für dich. Die Quellen zeigen, dass die Zunahme atopischer Erkrankungen in Industrieländern stark mit der Abnahme von Infektionskrankheiten korreliert.
Das ist der Kern der Hygienehypothese. Unser T2-Immunsystem wurde über Jahrhunderttausende trainiert, parasitäre Würmer abzuwehren. In unserer modernen, keimfreien Welt ist dieses hochgerüstete System plötzlich quasi arbeitslos.
Und befreit von alten Feinden, richtet es sich nun in Form von T2-Antworten gegen harmlose Umweltproteine oder eben unsere eigene Haut. Die Frage ist also, bezahlen wir für unsere moderne Lebensweise letztendlich mit der Integrität unserer eigenen Schutzhülle?
Etwas, worüber du beim nächsten Händedesinfizieren in der Klinik definitiv nachdenken kannst.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Bleib neugierig, vernetze dieses pathophysiologische Wissen mit deinen klinischen Befunden und viel Erfolg bei deiner nächsten Prüfung oder auf der Station.